Frau Kretzig, Sie sind Privatdozentin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und befassen sich als Juristin unter anderem intensiv mit Fragen zu Urheber- und Medienrecht. Dabei haben Sie auch Deepfakes rechtswissenschaftlich beforscht.
Ich habe gerade so gesagt, das Zivilrecht fängt da schon gut auf mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Das ist sicher auch so, aber ganz oft hat man natürlich das Problem im digitalen Raum, dass die Rechtsdurchsetzung schwierig ist, sehr schwierig.
Ich sag mal, ein Internet mit 5% Fake ist irgendwie eine andere Welt als ein Internet mit 95% Fake, wo es ab und zu vielleicht mal was Richtiges gibt.
Es gibt natürlich die Konstellation, die, wie gesagt, ich sehr gruselig finde, wenn jemand keine Erben hat. Und es kann ja auch sein, dass das irgendwie jemand anders weiß und sich denkt, ach okay, dann nehmen wir von dem jetzt mal ein paar Bilder und machen mit dem mal irgendwie was Schönes. Das ist ein Thema, was es auch schon länger gibt, dass es natürlich auch sein kann, dass Menschen sagen, ich möchte Persönlichkeitsmerkmale von mir kommerzialisieren. Also das ist auch, würde ich sagen, viel umstrittener als diese Eingriffskonstellation, wie das Recht damit umgehen sollte.
Seit mithilfe generativer KI praktisch jeder und jede mit dem Smartphone in kürzester Zeit Bilder, Videos und Tonmaterialien erstellen kann, für deren Produktion man früher Fachkenntnisse und aufwendige Technik brauchte, beginnen wir uns daran zu gewöhnen. Die Medien füllen sich, online wie offline, mit KI-generierten Inhalten. Der Zeitgewinn gegenüber bisherigen Produktionstechniken ist atemberaubend und die praktisch unbegrenzte Flexibilität verlockend. Von Blödsinn über Belangloses und Illustrierendes bis hin zu künstlerischen oder satirischen Beiträgen ist alles denkbar. In welche Kategorie gehört das fotorealistische Bild von Papst Franziskus in Daunenjacke, das um die Welt ging und die einen amüsiert, die anderen irritiert hat? Klar ist jedenfalls, dass es sich bei dieser Darstellung um eine Variante generativer KI-Produkte handelt, die einen sehr schlechten Ruf hat. Das Bild ist ein Deepfake. Wir verbinden mit dem Schlagwort Deepfakes Desinformation, Betrug und Erpressung. Dazu rufschädigende Darstellungen von PolitikerInnen, nicht nur im Wahlkampf, und pornografische Darstellungen von Personen, die dem nicht zugestimmt haben, bis hin zu Sadismus und Kindesmissbrauch. Die meisten Menschen haben intuitiv ein starkes Unrechtsbewusstsein angesichts dieses virtuellen Verfügens und Gefügigmachens von Körpern. Schäden, die dabei angerichtet werden, sind real. Und die öffentliche Empörung darüber, dass im Grunde jeder Mensch, von dem digitale Bild- und Tonaufnahmen existieren, von Deepfakes betroffen sein könnte, ist groß. Zum Schock, dass solche Anwendungen leicht nutzbar sind und von den Geschäftsmodellen internationaler Konzerne abzuhängen scheint, wer Zugriff darauf hat, kommt ein Gefühl der Hilflosigkeit. So richtig wehren kann man sich scheinbar nicht. Weder das Individuum mit seinen individuellen Ansprüchen noch die Gesellschaft, die diese Technologie integrieren muss, scheinen zu zählen. Liegt das Problem darin, dass Rechtsansprüche im digitalen Raum ohnehin schwer durchsetzbar sind? Oder fordert das Phänomen Deepfake die Rechtsprechung ganz neu heraus? Sprich, gibt es Rechtslücken? Was ist aus juristischer Perspektive besonders an Deepfakes? Und welche rechtlichen Fragestellungen ergeben sich jenseits von Kontrollverlust und Illegalität für einen produktiven, fairen Umgang mit einer Technologie, die nicht so schnell verschwinden wird? Das ist unser Thema heute im Digitalgespräch. Mein Name ist Marlene Görger, ich bin Physikerin und Technikphilosophin und arbeite für das Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.
Und ich bin Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Bei uns zu Gast und Expertin für unser Thema ist Dr. Vittoria Kretzig. Sie ist zugeschaltet aus Frankfurt am Main in unsere Videokonferenz. Hallo und herzlich willkommen im CBD-Podcast, Frau Kretzig. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind und sind sehr gespannt auf das Gespräch.
Guten Tag, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr auf das Gespräch.
Frau Kretzig, Sie sind Privatdozentin für bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht und Informationsrecht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und befassen sich als Juristin unter anderem intensiv mit Fragen zu Urheber- und Medienrecht. Dabei haben Sie auch Deepfakes rechtswissenschaftlich beforscht und sich mit Delikten in diesem Zusammenhang befasst. Sie haben aber auch, sozusagen positiv gewendet, die Möglichkeiten der legalen Verwertung und Selbstverwertung von Körpermerkmalen für generative KI in den Blick genommen und sich auch mit Perspektiven von KünstlerInnen auseinandergesetzt, die Deepfakes in ihrer eigenen Arbeit einsetzen. Wir möchten heute mit Ihnen darüber sprechen, welche neuen Fragen Deepfakes für die Rechtswissenschaft aufwerfen. Aber zunächst sollten wir klären, was genau ist mit Deepfakes im engeren Sinne gemeint, wenn man das Phänomen juristisch betrachtet. Was zeichnet sie unter der Fülle an KI-generierten Objekten aus?
Ja, vielen Dank. Das ist eine ganz wichtige Frage, über die wir sprechen sollten, dass wir erstmal darüber reden, was Deepfakes sind. Weil in der öffentlichen Diskussion und auch zum Beispiel in der Presse da oft vieles über einen Kamm geschert wird, was man eigentlich nicht über einen Kamm scheren sollte. Man muss ganz klar unterscheiden einmal zwischen Deepfakes. Den Begriff ist ja schon immanent, würde ich sagen, mit dem Bestandteil Fake, das damit, was mit einer Täuschung verbunden ist. dass wir also Inhalte präsentiert bekommen, die mittels KI generiert werden, die suggerieren, die Realität abzubilden, das aber tatsächlich nicht tun, sondern eben mittels KI manipuliert worden sind. Und ja, wir sehen dann also Inhalte, wie gesagt, von denen wir denken, dass sie wahr sind, sie sind aber nicht wahr. Es gibt mittlerweile auch eine Definition vom europäischen Recht, das ist in der KI-Verordnung, die noch recht neu ist. Und die Definition entspricht eigentlich dem, was ich gerade gesagt habe. Also da geht es auch um dieses Element der Manipulation oder Täuschung. Und davon abzugrenzen sind, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, sind offen fiktive Nutzungen. Sie haben ja gerade schon den Fall von dem Papst angesprochen mit der Daunenjacke. Das war ja so ein Bild, was um die Welt gegangen ist. Ich erinnere mich, es gab auch mal von Obama und Merkel solche Bilder, wie die irgendwie zusammen Eis gegessen haben und am Strand rumgetobt haben. Und das waren aber auch solche offen fiktiven Nutzungen. Und offen fiktive Nutzungen, ja, wie der Name schon sagt oder der Begriff, das sind eben solche Nutzungen, wo ausgewiesen ist, dass die künstlich generiert sind. Das gibt es in den sozialen Medien ganz viel, dass dann Nutzer und Nutzerinnen einfach, ich sag mal, rumspielen mit KI und ja, eben solche offen fiktiven Szenarien dann gestalten und dann aber auch drunter schreiben, dass das eben mittels KI generiert worden ist. Und das heißt, derjenige, der das sieht, der weiß sofort, das ist nicht die Realität, die mir da präsentiert wird.
Ist das offen fiktive nur dann gegeben, wenn wirklich ausdrücklich gekennzeichnet wird? Oder kann eine Sache auch so drastisch sein und, ich sag mal, comicartig oder so, dass eigentlich jeder normale Mensch sofort sieht, das ist gebastelt und will auch gar nicht mehr, als einfach als kuriose Bastelei zu erscheinen, ist aber nicht gekennzeichnet?
Das ist ja eine Kategorie, die ist nirgendwo definiert, anders als die Deepfakes, sondern die Kategorie würde ich so aufmachen und das machen auch andere Rechtswissenschaftler und Rechtswissenschaftlerinnen. Da bin ich mir unsicher, muss ich sagen, weil wenn man anfängt zu sagen, ja, manche Szenarien sind vielleicht so offenkundig fiktiv, auf wen stellt man dann ab? Also das ist für mich schon das erste Problem, gerade auch wenn man überlegt, dass ja irgendwie auch viele Minderjährige zum Beispiel in den sozialen Medien unterwegs sind, für die ist das dann vielleicht doch nicht so offensichtlich fiktiv wie für uns. Deswegen würde ich mich, glaube ich, schwer tun damit, einfach weil ich mich fragen würde, wo zieht man dann die Grenze? Und würde schon sagen, es muss tatsächlich drunter stehen. Was man ja auch jetzt häufig sieht. Es gibt ja jetzt zum Beispiel bei Instagram dann diese Anzeige, KI-Info steht da dann, glaube ich, immer. Also man kann das sogar einbinden in die Beiträge oder dass es eben im Text zum Beitrag dann unten steht. Aber für mich wäre auf jeden Fall wichtig, dass man es auf den ersten Blick sieht. Also dass es auch zum Beispiel nicht so ist, dass das dann irgendwo in einem Hashtag versteckt ist unter einem Beitrag, den man erstmal nicht sieht, sondern dass es auf den ersten Blick erkennbar gekennzeichnet ist.
Das heißt, um jetzt nochmal sicherzustellen, dass ich das richtig verstehe, man geht jetzt nicht davon aus, dass es so einen normalen Wissensstand und Bildungsstand und so weiter gibt, von dem aus ein Bild offen fiktiv ist, sondern man muss schon im Grunde unmissverständlich klar machen, von vornherein, hier handelt es sich um KI-generiertes Bild und das ist fiktiv.
Und das würde ich sagen, ja, dass man das machen muss, damit man so eine offen fiktive Nutzung hat. Und wir haben ja gerade über den Deepfake-Begriff auch geredet und ich habe kurz die KI-Verordnung angesprochen. In der KI-Verordnung ist es auch genau so, dass Deepfakes definiert werden und die werden deshalb definiert, weil es da eine Offenlegungspflicht gibt für solche KI-generierten Inhalte. Wir können dann vielleicht auch nochmal drüber sprechen, inwieweit so eine Offenlegungspflicht, inwieweit damit alles gut ist, weil ich würde denken, dass es auch KI-generierte Inhalte gibt, die vielleicht so schlimm sind für die Betroffenen, dass eine Offenlegung gar nicht helfen kann. Aber trotzdem, also ist es natürlich zumindest ein guter Schritt, würde ich sagen. Und wenn man auch davon ausgeht, dass KI-generierte Inhalte oder Deepfakes, dass die ja verschiedene Problematiken mit sich bringen. Einmal, das haben Sie am Anfang angesprochen, Thema öffentliche Meinungsbildung. Für den öffentlichen Diskurs stellen die natürlich Gefahren, also enorme Gefahren dar, wenn uns da irgendwie falsche Informationen präsentiert werden. Zum anderen haben wir aber natürlich auch die Betroffenen, von denen Bildmaterial genutzt worden sind und die sich in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt sehen können. Diese Offenlegungspflicht hilft natürlich schon mal sehr, würde ich sagen, mit Blick auf diese erste Kategorie, ne? Also, dass man sagt, okay, zumindest für die öffentliche Meinungsbildung ist es natürlich schon mal ein sehr, sehr guter Schritt, wenn ausgewiesen muss, dass was mit KI generiert worden ist.
Sie sind jetzt ja Zivilrechtlerin. Könnten Sie vielleicht ein Stück weit für uns Laien auch auseinanderlegen, in welchen Sphären wir unterwegs sind und wie diese unterschiedlichen Bereiche jeweils umgehen mit Deepfakes?
Sehr gerne. Also genau, ich bin, genau wie Sie sagten, Zivilrechtlerin. Also ich gucke mir vor allem an, oder habe mir vor allem angeguckt, wie Betroffene vorgehen können. Also wenn von jemandem eben Bildmaterial genutzt worden ist, um so einen Deepfake oder auch eine offen fiktive Nutzung zu generieren, wie können Betroffene dann dagegen vorgehen? Und dagegen vorgehen heißt zuallererst mal Unterlassung zu verlangen, also dass man einfach sagt, ich möchte das aus der Welt schaffen. Ich möchte nicht, dass diese Inhalte von mir irgendwo im Internet rumgeistern. Also wäre das erstmal, die Sachen aus der Welt zu kriegen und gegebenenfalls dann auch Schadensersatz verlangen zu können, wenn Schäden eingetreten sind durch die Nutzung, was natürlich passieren kann. Ja, also denken wir mal gerade an so Konstellationen, dass jemandem Worte in den Mund gelegt werden und deswegen verliert er seine Arbeit zum Beispiel oder sowas. Ja, also das kann natürlich vorkommen. Das ist die eine Seite, das wäre dann vor allem das allgemeine Persönlichkeitsrecht, was betroffen ist. Und dann hätten wir noch den strafrechtlichen Schutz, den es gibt. Und genau, da gibt es einige Straftatbestände, die einschlägig sein können, je nachdem, wofür der Deepfake dann genutzt wird. Das kann zum Beispiel der Betrugstatbestand sein, der einschlägig ist, wenn ein Vermögensschaden entstanden ist durch die Nutzung des Deepfakes. Weil es allerdings so ist, dass es da Lücken gibt im Strafrecht, gibt es gerade einen Gesetzesentwurf, der einen neuen Straftatbestand vorsehen würde, speziell für Deepfakes, für Persönlichkeitsverletzungen durch Deepfakes und der auch Freiheitsstrafe vorsieht, wenn höchstpersönliche Lebensbereiche betroffen sind.
Das ist jetzt ja eigentlich spannend, weil man denkt ja, wenn es um Betrug zum Beispiel geht, Betrug ist strafbar. Und ob ich jetzt einen Deepfake dazu benutzt habe oder nicht, ist vielleicht irgendwie dann zweitrangig für das, was diese Strafbarkeit begründet, würde ich jetzt mal so vermuten. Wenn Sie jetzt sagen, es gibt eine Strafbarkeitslücke, wie kommt die zustande? Also was ist das, was das Deepfake mitbringt, was im Strafrecht jetzt eine neue Formulierung braucht?
Also ich sage nochmal dazu, dass ich keine Strafrechtlerin bin, ne? Um das nochmal loszuwerden. Aber also ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, wenn kein Vermögensschaden entsteht, weil der Betrugstatbestand, der setzt das voraus, dass eben also wegen eines Deepfakes zum Beispiel dann jemand eine Vermögensverschiebung vornimmt und einer Person tatsächlich ein Vermögensschaden entsteht, was natürlich sein kann. Also wenn man zum Beispiel auch an so KI-generierte Stimmen denkt, die dann irgendwie bei jemandem anrufen und jemanden zu einem Vertragsschluss bringen, dann kann das natürlich sein, dass da ein Vermögensschaden eintritt, aber vielleicht halt auch nicht. Deswegen glaube ich, ist das schon sehr sinnvoll, strafrechtlich da nochmal nachzubessern. Im Zivilrecht würde ich sagen, also brauchen wir keinen gesetzlichen Änderungsbedarf, weil wir das allgemeine Persönlichkeitsrecht haben, was sehr flexibel ist. Das ist ja ein, also wir nennen das Rahmenrecht, weil man sagt, es gibt nur so einen Rahmen vor und die Rechtsprechung kann dann immer weiter Fallgruppen entwickeln, die da drunter fallen. Und das ist so weit, dieser Rahmen, dass der das zulässt, dass man auch neue Gefährdungslagen darunter fasst, ohne dass der Gesetzgeber tätig werden müsste. Und also auch schnell reagieren kann. Es gibt schon ein Urteil vom Landgericht Berlin, wo es auch um eine KI-generierte Stimme ging, um den Einsatz von einer KI-generierten Stimme. Das ist, wie gesagt, kein Problem an der Stelle für das Recht, weil man das eben flexibel unter das allgemeine Persönlichkeitsrecht fassen kann.
Ist denn immer klar, auch jetzt vielleicht so, was die typischen Fallkonstellationen angeht, wem man da überhaupt verklagen kann? Also das Netz ist ja groß und global und die Sachen tauchen irgendwo auf, gerade wenn es in sozialen Medien vielleicht herumgeistert. Wie sieht es denn aus mit der Erreichbarkeit sozusagen der Produzentinnen und Produzenten solcher Artefakte?
Ja, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt und leider, also ich habe gerade so gesagt, das Zivilrecht fängt da schon gut auf mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Das ist sicher auch so, aber ganz oft hat man natürlich das Problem im digitalen Raum, dass die Rechtsdurchsetzung schwierig ist, sehr schwierig. Es ist so, dass es keine Klarnamenpflicht gibt in den sozialen Netzwerken. Das war mal im Gespräch im Zusammenhang mit dem Digital Services Act. Man hat sich dann aber dagegen entschieden und deshalb gibt es ja auch einfach ganz viele Nutzer und Nutzerinnen, die dann eben Pseudonyme verwenden und man weiß überhaupt nicht, wer dahinter steckt. Man kann Auskunftsansprüche geltend machen, um zu erfahren, wer dahinter steckt, hinter diesem Pseudonym. Das ist aber natürlich, also wenn wir gerade mal, ich sag mal, an schlimme Persönlichkeitsrechtsverletzungen denken, also so Thema Deepfake-Porn und Deepfake-Nudes und solche Sachen, also Sachen, die Betroffene wirklich ganz schnell einfach aus der Welt schaffen wollen, dann muss man sagen, ist das natürlich, also würde ich sagen, kein hinreichender Rechtsschutz für die, wenn die dann erstmal so einen Auskunftsanspruch vor Gericht geltend machen müssen. Also so lange wie Gerichtsverfahren bei uns dauern, kann das schon also lange dauern, ja. Und dann muss man das nächste Verfahren starten und dagegen vorgehen. Also bis dahin ist das natürlich, also so wie sich sowas im Netz dann verbreitet, würde ich sagen, genau, also ist das ein großes Problem tatsächlich. Deswegen ist dann vielleicht auch wieder, muss man sagen, die Offenlegungspflicht in der KI-Verordnung, also wie gesagt, zumindest ein guter Schritt in die richtige Richtung. Weil gerade auch bei solchen Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die die Intimsphäre betreffen, ich denke, dass eine Offenlegung da nicht reicht, weil das für die Betroffenen trotzdem noch so schlimm ist. Ja, dass das eben nicht genügt, wenn irgendwie dann Betrachter wissen, dass das KI-generiert ist. Aber immerhin, so lange, wie es dann wahrscheinlich dauern würde, bis man das aus der Welt schaffen kann.
In diesen drastischen Fällen, über die wir gerade gesprochen haben, also pornografische oder demütigende Darstellungen und so, ist, glaube ich, relativ einleuchtend den meisten Menschen, dass das nicht in Ordnung ist und auch rechtlich nicht geht. Es gibt natürlich noch ganz viele Bereiche, in denen Personen auf eine Art und Weise dargestellt werden, die ihnen irgendwie halt nicht passt oder ihnen nicht entspricht. Also wenn die Stimme jetzt nicht für einen Betrug verwendet wird, sondern einfach um ja Quatsch damit zu machen oder eine Wissenschaftlerin Unsinn reden zu lassen und so weiter. Ist denn klar, was man so erdulden muss im Miteinander an Schabernack, nenne ich es jetzt mal ein bisschen verniedlichend, und wo dann auch die Grenzen sind? Und ist das manchmal vielleicht auch eine Geschmacksfrage oder ist das formalisierbar?
Das ist, würde ich sagen, sehr wenig formalisierbar, was dann auch wieder interessant ist mit Blick auf ja Rechtsdurchsetzungen auf Plattformen oder auch Thema zum Beispiel, ob man auf Rechtsverstöße filtern kann mit Algorithmen, weil ich sagen würde, das ist dann schon wieder sehr, sehr schwierig, weil Sie haben jetzt gerade Schabernack gesagt und da denke ich sofort dann natürlich auch an Kunstfreiheit, weil natürlich muss man auch sagen, bis zu einem gewissen Grad ist es auch in Ordnung, Karikaturen zum Beispiel von Menschen anzufertigen. Und das ist was schon immer passiert ist. Früher ist es dann halt mit dem Pinsel gemalt worden, heute wird es mit KI generiert. Also die Kunstfreiheit muss man natürlich auf der anderen Seite auch sehen. Und ich denke, ja, es ist schwierig, da dann im Einzelfall zu gucken, wo man tatsächlich die Grenze zieht. Beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht ist es auch so, das ist, wie gesagt, insgesamt sehr flexibel, dieses Rechtsinstitut. Und dass man da auch immer im Einzelfall guckt und sagt, eine Verletzung liegt nur vor, wenn der Schutz des Betroffenen überwiegt gegenüber der Kunstfreiheit insbesondere. Also auch der Meinungsfreiheit. Wobei man sagen muss, dass man da bei Deepfakes, also mit der Meinungsfreiheit, nicht viel weiterkommen wird, weil man dann sagen würde, okay, Deepfakes, das sind ja nun mal unwahre Tatsachenbehauptungen, die wir da sehen, in Bildform sozusagen. Und die können dann an der Meinungsfreiheit nicht teilhaben, aber eben an der Kunstfreiheit. Und ja, die Einordnung Kunst, die wird ja bei uns, also würde ich sagen, sehr großzügig vorgenommen, so wie das Bundesverfassungsgericht Kunst versteht, was natürlich auch gut ist, ist das sehr, sehr weit gefasst. Aber wo dann im Einzelfall die Grenze zu ziehen, ist also das sehr schwer auch einfach vorhersehbar. Auch um das noch zu sagen für die Betroffenen, und wenn wir jetzt mal überlegen, man ist vielleicht von so einem Deepfake betroffen, nicht jeder ist jetzt irgendwie Experte oder Expertin für das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder möchte sich vielleicht auch gleich Rechtsrat nehmen, würde ich denken. Das kostet ja auch und ist mit Unsicherheiten verbunden. Und beim allgemeinen Persönlichkeitsrecht ist es mehr als bei anderen Rechtsinstituten so, dass man wenig vorhersagen kann, ob man Erfolg hat oder nicht, weil die Gerichte dann eben so eine einzelfallspezifische Abwägung vornehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass das viele auch davon abhalten würde, dann tatsächlich gerichtlich vorzugehen.
Das heißt, es gibt Grauzonen und es gibt die gute Seite der Grauzone und die ärgerliche Seite der Grauzone. Eben ist schon ein bisschen angeklungen, das kann man rechtlich sehr unterschiedlich betrachten, jetzt Strafrecht, Zivilrecht und so weiter. Auch rechtswissenschaftlich gibt es ja vermutlich eine Diskussion. Ist die ganz harmonisch oder kann man sagen, da gibt es auch Kontroversen? Was ist da strittig im Bereich der Rechtswissenschaftler, die sich jetzt für dieses ganze Deepfake-Thema interessieren?
Also ich würde sagen tatsächlich, wenn es um das allgemeine Persönlichkeitsrecht geht, dass da interessanterweise relativ wenig strittig ist, weil das Rechtsinstitut so flexibel ist und weil wir dann irgendwie alle immer nur sagen können, ja, es ist sehr flexibel, man weiß nicht so richtig, was am Ende rauskommt. Und wie es im Strafrecht ist, ja, da gibt es, glaube ich, schon einfach immer wieder den Ruf, dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen sagen, wir brauchen eben da jetzt einen neuen Straftatbestand, weil, wie gesagt, die bisherigen Tatbestände das nicht hinreichend abdecken. Und ich glaube, bei Deepfakes ist es wahrscheinlich schon auch vielleicht noch mehr als bei anderen Sachverhalten so, dass jeder nachvollziehen kann, wie schlimm es sein muss, wenn man betroffen ist. Was wäre, wenn das jetzt also mit einem selbst passiert? Und das spielt bei dem Thema sicher auch rein, dass einfach jeder oder jede nachvollziehen kann, wie schrecklich es sein kann, wenn mit dem eigenen Bild oder der eigenen Stimme irgendwie, also ja, Unfug gemacht wird oder halt auch noch Schlimmeres.
Ein Hintergrund dieser Wahnsinnswelle an Deepfakes ist ja auch, dass man damit definitiv, wenn man es geschickt macht, Geld verdienen kann. Also das produziert Traffic, das lenkt Aufmerksamkeiten und allein das kann ja schon ein Geschäftsmodell ergeben. Wie weit ist das jetzt schon sozusagen eine Branche aus Ihrer Einschätzung? Sind das eher einzelne Menschen, die halt mal sowas machen, möglicherweise sogar aus Freude oder aus bösen Absichten? Oder ist das gewerblich eigentlich schon durchgeformt und es gibt ja das quasi als Produkt von der Stange mit den ganzen Kalkülen, wie viel man damit auch verdienen kann?
Also ich muss sagen, ich würde sagen, relativ wenig. Also es gibt schon Einzelpersonen, die dann Accounts zum Beispiel haben, mit denen sie nur KI-generierte Inhalte teilen und dann auch zeigen, was man damit alles machen kann. Ich glaube, gerade am Anfang dieser Zeit, in der auf einmal man sowas machen konnte mit KI frei zugänglich, da kann ich mir vorstellen, dass das auch durchaus ja Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und Leute dann dadurch ein Geschäft draus gemacht haben, dass die dann dazu zum Beispiel auf Vorträge eingeladen sind. Also das habe ich schon öfter erlebt. Oder dann vielleicht auch Lehrveranstaltungen dazu gegeben haben, wie man sowas machen kann. Jetzt davon abgesehen in Bezug auf Deepfakes oder meinen Sie auch offen fiktive Nutzung? Beides?
Beides. Also ich bin nicht so tief drin in der Materie, aber es gab, glaube ich, diesen Fall mit dem bekannten, fernsehbekannten Arzt Eckhard von Hirschhausen, dessen Stimme zu Werbezwecken einfach für Medizinprodukte verwendet oder missbraucht wurde. Und da steckt ja vermutlich eine Agentur dahinter, die dann genau sowas auch macht. Also das war so der Hintergrund der Frage.
Ja, doch, das auf jeden Fall. Das ist natürlich auch was, um das nochmal zu sagen, was schon immer stattgefunden hat. Also das, oder in der Rechtswissenschaft läuft das unter Doppelgänger-Werbung. Das ist so unser Schlagwort dafür. Das gibt's natürlich schon ganz, ganz lange, dass irgendwie zum Beispiel das Abbild von Prominenten genutzt wird, um das für die Werbung zu nutzen mit Doppelgängern oder dass Stimmen irgendwie nachgeahmt werden oder die Synchronsprecher von bekannten englischsprachigen Schauspielern dann genutzt werden für Werbespots. Aber, also, Sie haben absolut recht, das ist jetzt natürlich in ganz anderem Umfang möglich und das Besondere ist sicher jetzt und das ist auch das, ja, einfach das grundlegend Neue für uns in der Rechtswissenschaft, dass man die Stimme eben beliebig dann einsetzen kann. Also früher konnte man dann vielleicht Schnipsel wählen, die man hatte, aber heute ist natürlich das Besondere, dass man den Personen dann Worte in den Mund legen kann und auch das Gefährliche.
Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre professionelles Stimmmodell oder Fotomodell und könnte im Grunde mir die Aufnahmesessions ersparen, indem ich sage, benutzt einfach meine Stimme oder mein Gesicht und macht damit das, was ihr euch da so vorgestellt habt. Das ist ja sicher auch eine Möglichkeit. Ich habe auch manchmal den Eindruck, wenn ich so in der Stadt auf Plakate gucke, das sieht jetzt aus wie diese oder jene prominente Person, aber irgendwie habe ich den Eindruck, es ist KI generiert. Also ist das eine gängige Praxis und gibt es da dann auch sowas wie Lizenzvereinbarungen für Körpermerkmale?
Also vielen Dank, auch eine sehr interessante Frage. Und das ist dann so ein bisschen vielleicht die andere Kategorie, die wir aufmachen können. Wir haben ja bisher gesprochen über Konstellationen, wo KI-generierte Inhalte jemanden verletzen und die Person, die dagegen vorgehen möchte, dann eben gucken muss, wie sie sich dagegen wehren kann. Und was Sie jetzt ansprechen, das ist genau die andere große Kategorie, dass es natürlich auch sein kann, dass Menschen sagen, ich möchte Persönlichkeitsmerkmale von mir kommerzialisieren. Also die beiden Persönlichkeitsmerkmale, die insoweit wichtig sind oder am wichtigsten würde ich sagen, ist einmal die eigene Stimme und sonst das eigene Abbild im weitesten Sinne. Das kann sein tatsächlich so das komplette Abbild von einem, das kann aber auch sein, dass man, ich weiß nicht, besonders schöne Augen hat, die man irgendwie lizenzieren lassen möchte oder irgendein anderes Körpermerkmal, was besonders ist oder vielleicht auch nicht besonders, weil es natürlich jetzt einen Riesenmarkt gibt für Persönlichkeitsmerkmale. Es kommt ja immer mehr, dass zum Beispiel es also KI-generierte Models gibt. Das war jetzt schon öfter in der Presse. Ich glaube, Mango war die erste Modekette, die ein komplett KI-generiertes Model für ihre Werbekampagne jetzt eingesetzt hat. Das war im letzten Sommer, meine ich. Oder auch zum Beispiel Nachrichtensprecher, die KI-generiert sind. Es gibt es auch immer mehr in so Online-Shops für, wenn man Kleidung anprobieren möchte, dass man das dann an so einer KI-generierten Anziehpuppe quasi machen kann. Also es gibt einen großen Bedarf an Persönlichkeitsmerkmalen. Und für Unternehmen ist es gefährlich, wenn die sagen, wir generieren eine Person ganz künstlich, weil dann gibt es immer die Gefahr, dass irgendjemand um die Ecke kommen kann und sagen kann, Moment, das sind doch meine Augen oder das sieht doch meinem Gesicht ähnlich. Und um sich da keine Haftung auszusetzen, müssen Unternehmen dann eben Persönlichkeitsmerkmale einkaufen. Das ist für die Unternehmen natürlich günstiger, als wenn sie jetzt, also ich sag mal, ein Model zum Beispiel engagieren. Und für die Personen, die die Persönlichkeitsmerkmale hergeben, die müssen nichts machen und verdienen daran, dass sie einfach sagen, okay, hier, ich lasse einmal ein Foto von mir machen und mit dem Foto könnt ihr jetzt KI-generiert dann irgendwie, ja, eben Sachen produzieren, Angebote. Das ist ein Thema, was es auch schon länger gibt und was schon vor KI sehr umstritten gewesen ist in der Rechtswissenschaft. Also das ist auch, würde ich sagen, viel umstrittener als diese Eingriffskonstellation, wie das Recht damit umgehen sollte. Da gibt es zwei Lager im Wesentlichen. Also es gibt einmal so das Lager an Rechtswissenschaftlern, die sagen, alles muss möglich sein. Darüber kann doch die Person entscheiden, die ihre Persönlichkeitsmerkmale eben verkaufen möchte. Wir müssen die nicht schützen. Und das sind Leute, die dann sogar sagen, man kann so eine Art Eigentumsrecht an Persönlichkeitsmerkmalen anderen einräumen. Ja, also dass man sagt, ich kann ausschließliche Nutzungsrechte an meinem Gesicht oder woran auch immer an Dritte tatsächlich übertragen. Und dann gibt es das andere Lager, was sagt, also das geht nicht einmal aus rechtlichen Gründen tatsächlich, also aus rechtsdogmatischen Gründen, weil die sagen, es gibt kein Eigentumsrecht an der Person, das geht nicht. Die Persönlichkeit, das ist irgendwie, ja, das ist, wie der Name schon sagt, ein Persönlichkeitsrecht und man kann an der Person kein Eigentum einräumen. Und dieses Lager argumentiert vor allem auch damit, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht, über das wir jetzt heute auch schon öfter gesprochen haben, das zieht ja seine Kraft aus der Verfassung und zwar auch aus der Menschenwürdegarantie. Und dieses Lager sagt, mit der Menschenwürde kann es doch nicht vereinbar sein, wenn ich jetzt, ja, wie gesagt, mein Gesicht lizenziere zum Beispiel, ja. Und deswegen ist das tatsächlich sehr umstritten und wird jetzt natürlich immer wichtiger, einfach weil der Markt dafür immer größer wird. Da gibt es sozusagen also keine klare Antwort. Also es würden viele Leute ganz unterschiedlich beantworten. Ich persönlich gehöre dem zweiten Lager an. Ich würde sagen, das geht nicht, zumindest nicht als Eigentumsrecht. Ich würde sagen, man kann allenfalls einen Vertrag darüber schließen und sagen, ich bin einverstanden, dass in konkreten Konstellationen mein Gesicht zum Beispiel benutzt wird, aber ich übertrage kein Eigentum daran. Man kann das allenfalls auf einer niedrigeren Stufe vertraglich ausgestalten. Und ich glaube auch, dass das reicht in der Praxis tatsächlich. Und so wird es in der Praxis auch schon gemacht. Also auch heute gibt es ja schon in der Filmbranche viel Nutzung von KI. Es gibt jetzt auch in der Filmbranche einen Tarifvertrag für genau solche Konstellationen. Und dieser Tarifvertrag geht auch davon aus, dass das vertraglich geregelt wird über eine Einwilligung.
Also es wird dann sozusagen verliehen zur Einmalnutzung oder sowas in der Art oder zur Mehrfachnutzung, wenn es vertraglich genau genug beschrieben ist.
Genau. Das ist aber, also man gibt sozusagen weniger ab. Man sagt dann, ich willige ein, dass du mein Persönlichkeitsrecht verletzt. Also man willigt ein, dass man nicht gegen denjenigen vorgeht. Es ist aber nicht so, dass man total die Kontrolle darüber verliert. Und das finde ich, wenn man eben sagt, okay, das allgemeine Persönlichkeitsrecht fußt auf der Menschenwürde. Und wenn man sich dann auch die Rechtsprechung dazu anguckt, die es gibt zur Menschenwürdegarantie, dann würde ich mich schwer tun, damit zu sagen, ja, Leute können, wie gesagt, die eigene Stimme zum Beispiel, die jetzt wirklich so wie Eigentum veräußern. Und dass man an der Stelle dann vielleicht auch die Menschen so ein bisschen vor sich selbst schützen muss, so wie das Grundgesetz angelegt ist. Also ich würde dann auch sagen, das ist unerheblich, ob man das selbst gut oder schlecht findet. Man kann natürlich auch sagen, okay, das ist sehr paternalistisch zu sagen, wir schützen jetzt irgendwie den Einzelnen davor, was er mit sich selbst machen würde. Ich würde sagen, das ist an der Stelle rechtlich gesehen egal, weil das Grundgesetz nun mal die Menschenwürdegarantie schützt und es Rechtsprechung dazu gibt, wie die zu verstehen ist. Und deswegen würde ich sagen, selbst wenn man sagt, das ist paternalistisch, was viele sagen, würde ich sagen, das kann man so sehen, aber wir müssen es halt so machen, weil es das Grundgesetz nun mal gibt.
Wie ist es denn in so einem Fall mit der Kennzeichnungspflicht? Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt Sportlerin und meine Waden werden da irgendwie abgebildet und das war alles okay, ich habe eingewilligt. Und dann ist das irgendwie in der Turnschuhwerbung oder so zu sehen. Muss das dann gekennzeichnet werden als KI-generiert? Beziehungsweise ist das irgendwie dann begrifflich Fake, nur eben erlaubter Fake oder sowas in der Art? Oder entfällt dann eigentlich alles, weil es ja ohnehin einen Vertrag gibt?
Darüber habe ich noch nie nachgedacht, aber das müsste, also sehr interessante Frage, das müsste man dann wohl kennzeichnen nach der Definition von der KI-Verordnung, würde ich sagen. Also genau wie Sie sagen, dass man ja trennen muss, das würde dann, dieser Vertrag würde heißen, die Betroffenen können nicht dagegen vorgehen. Die können nicht sagen, ich bin in meinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt, weil die ja eingewilligt haben. Aber dadurch werden ja nicht geschützt die Leute, die das sehen. Und das sind ja also genau zwei Sachen, die man getrennt bewerten muss. Deswegen würde ich sagen, dass das dann schon zu kennzeichnen ist. Allerdings, ich habe vorhin die Kunstfreiheit ja schon angesprochen und diese Offenlegungspflicht in der KI-Verordnung, die sagt, sofern es künstlerische Gründe gibt, warum man das macht, also fällt diese Offenlegungspflicht milder aus. Und das würde ich dann so verstehen, dass es zum Beispiel bei einem Film, dass man das dann nicht über den Film legen muss, dass das da irgendwie unten drunter steht, sondern dass das reicht, wenn das im Abspann zum Beispiel gezeigt wird. Weil man sonst eben sagt, das würde die künstlerische Gestaltung beeinträchtigen, wenn da jetzt wirklich im Film irgendwie was dazu gesagt werden müsste.
Sie haben ja auch mit, oder waren ja auch, oder sind auch mit Künstlerinnen und Künstlern im Kontakt, die sich mit Digitalthemen intensiv auseinandersetzen. Wie blicken die denn auf diese Deepfake-Technologie oder auch die Möglichkeiten, die das bietet und was interessiert die dann rechtlich?
Ja, also ich habe an einem Projekt gearbeitet mit Künstlern und Künstlerinnen in Cambridge war das. Und das war, als ChatGPT gerade auf den Markt gekommen ist, 2023, Anfang des Jahres. Und das war tatsächlich interessant, weil ich muss ehrlich sagen, die haben sich rechtlich tatsächlich einfach gar keine Fragen gestellt. Also da ist mir dann auch nochmal bewusst geworden, wie man dann selbst irgendwie aus dem eigenen Fach heraus immer denkt. Die waren begeistert. Also die waren einfach sehr euphorisch, was die neuen Möglichkeiten anging. Also da hat jetzt keiner irgendwie ich sag mal, schlimme Inhalte produziert. Aber die fanden es einfach toll, rumzuspielen mit der neuen Technologie. Und da waren dann auch welche dabei, die meinten, sie konnten zum Beispiel noch nie so gut zeichnen und haben aber ganz viele Ideen. Und KI ermöglicht es jetzt auf einmal halt auch, Personen zu kreieren. Und sie selbst könnten das nicht so zeichnen. Und mit KI kann man das jetzt auf einmal. Und ja, ich muss sagen, denen war oft gar nicht bewusst, wie rechtlich relevant es ist, was sie machen. Deswegen war dieses Projekt auch sehr interessant und hat großen Spaß gemacht. Es war eben dafür da, sich dann so auszutauschen und so ein Gefühl jeweils für die andere Perspektive zu bekommen. Und ja, denen war gar nicht bewusst, also ich sag mal, also denen wäre das sicher bewusst gewesen bei so Sachen wie so Deepfake-Pornografie oder falsche Tatsachenbehauptung. Aber wenn man damit rumspielt, dann haben die das einfach als künstlerischen Ausdruck gesehen. Ja, also es war denen oft gar nicht so bewusst, auf wie dünnem Eis man sich da bewegt, wenn eben so eine KI-generierte Person einer realen Person ähnlich sieht. Und wahrscheinlich war denen auch oft nicht bewusst einfach, wie die KI-Modelle dann lernen. Also dass die sich eben von realen Personen dann Informationen ziehen und neue daraus zusammensetzen. Also das war interessant zu sehen. Das ist jetzt sicherlich schon etwas anders, weil man jetzt ja auch in der Presse viel liest von generativer KI, dass das natürlich auch urheberrechtlich, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber urheberrechtlich natürlich auch schwierig ist und dass es auch sein kann, dass man dann auch noch Urheberrechtsverletzungen begeht. Aber ja, da fehlte so ein bisschen das Bewusstsein und ich fand es aber interessant, weil die einfach sehr euphorisch waren mit der neuen Technologie. Und ich schon das Gefühl habe, so in der Rechtswissenschaft und auch in der Presse liest man ja eigentlich vor allem also von Gefahren und von Bedrohungen und auch von Bedrohungen für Künstler, Künstlerinnen. Und die waren tatsächlich einfach nur sehr aufgeregt, dass es jetzt ein neues künstlerisches Ausdrucksmittel für sie gibt.
Wir sind da ja in so einem Bereich, also auch was Lizenzvereinbarungen betrifft oder künstlerische Auseinandersetzung, wo Menschen grundsätzlich vielleicht wohlwollend oder zumindest fair miteinander umgehen wollen. Der Begriff Deepfake in der Öffentlichkeit ist natürlich jetzt stark negativ besetzt und wird also mit Delikten verbunden, also mit denen man nichts zu tun haben möchte. Und man hat natürlich auch große Effekte im Blick, wie zum Beispiel Verwässerung von öffentlichen Diskursen, Kriterien für Wahrheit und Fake verschwimmen. Man kann das nicht mehr richtig beurteilen und da ist ja schon, sag ich mal, Alarmstimmung. Ist das Recht oder die Rechtsinstrumente, die wir da haben, schnell genug? Sie hatten es ja vorhin schon angedeutet, für den individuellen Rechtsanspruch, im Einzelfall vielleicht nicht. Sucht man auch nach Instrumenten, schnell was dagegen zu tun? Also ist da irgendwie eine Alarmbereitschaft gerade da?
Also ich habe schon das Gefühl, dass man das vor allem mit der KI-Verordnung, mit dieser Offenlegungspflicht gemacht hat. Also dass man genau die Gefahr gesehen hat, gerade auch für den öffentlichen Diskurs. Und dass man deswegen gesagt hat, wir brauchen möglichst schnell eine Offenlegungspflicht, die sogar dann in der ganzen EU gleich gilt. Also das ist ja eine Verordnung, die KI-Verordnung, die nicht noch dann von den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. Also da gibt es auch kein Spiel, dass einzelne Mitgliedstaaten dann irgendwie sagen können, ah, wir machen das ein bisschen milder, wir machen das nicht ganz so streng oder so, sondern das wirkt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten in der EU. Und da, finde ich, hat der Gesetzgeber, also der Unionsgesetzgeber, schon schnell reagiert und, wie gesagt, zumindest angemessen, was die Gefahren für die öffentliche Meinungsbildung angehen. Genau wie Sie sagen, also ob den Betroffenen damit jetzt immer geholfen ist, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, wie gesagt, für den öffentlichen Diskurs, finde ich, war das schon ein sehr wichtiger Schritt, der auch dann relativ schnell ja umgesetzt worden ist.
Diese Kennzeichnungspflicht ist schon beschlossen, steht schon drin im Gesetz. Die greift, also wird verbindlich, wirksam, ich glaube im August 2026. Und im Moment hat man ja noch den Eindruck, das ist noch nicht so richtig bekannt, dass ab August tatsächlich die Pflicht existiert. Es ist nach meinem Eindruck auch gar nicht so ganz klar, wie man solche Kennzeichnungen formuliert oder wie das im Detail konkret dann aussehen soll. Was glauben Sie, wird sich das zeitnah auch irgendwie rumsprechen oder gibt es dann einen Schock im August, wenn es soweit ist? Wird man das als Einschnitt erleben im Netz?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann nochmal auch in der Presse, also Meldung geben wird oder auch sonst, nicht nur in der Presse, also auch allgemein, wenn diese Regel dann in Kraft tritt, dass das jetzt so ist, dass man das kennzeichnen muss. Ich nehme es schon so wahr, dass in den sozialen Medien schon sehr viel gekennzeichnet wird. Also vor allem seitdem es diese, was ich vorhin sagte, bei Instagram zum Beispiel, dieses KI-Info mit KI generiert, diesen Zusatz gibt. Ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt sehr viel genutzt wird. Und also, dass sich dann deswegen vielleicht auch gar nicht für viele so viel ändert. Also es kann natürlich sein, dass es jetzt Sachen gibt, die noch nicht gekennzeichnet werden, die dann gekennzeichnet werden. Aber ich habe das Gefühl, dass das schon jetzt viel gemacht wird. Und es gibt ja auch den Vorschlag, vielleicht um das auch noch mal kurz zu sagen, es gibt auch den Vorschlag, dass man sagt, das reicht nicht, diese KI-Kennzeichnungspflicht. Man sollte andersrum alles kennzeichnen, was nicht KI-generiert ist. Also alles, was echt ist sozusagen. Ja, ich weiß nicht, ich persönlich tue mich damit schwer. Für mich ist das irgendwie das falsche Regel-Ausnahme-Verhältnis sozusagen. Ich finde es naheliegender, wenn man KI-generierte Inhalte generiert. Aber um das zumindest nochmal anzusprechen, den Vorschlag gibt es auch.
Ich würde gerne nochmal einen anderen Aspekt von Persönlichkeit mit einbringen. Und zwar die Möglichkeit, die ja an manchen Stellen auch schon umgesetzt wird, von Verstorbenen Stimme oder andere Körpermerkmale zu nutzen. Teilweise bekommt man das bei Prominenten mit, teilweise wird das ja auch in Produktionen eingesetzt. Ich glaube, Pumuckl hat einen Sprecher bekommen, der schon verstorben war. Wie geht man damit um? Ist das ein Thema für die Erben oder könnte man auch, sag ich mal, in so einem digitalen Nachlass verfügen, dass solche digitalen Geister nicht erstellt werden dürfen oder so? Ist das irgendwas, was man sich anschaut?
Genau, Sie haben jetzt Erben schon angesprochen. Das ist natürlich der erste Punkt, der irgendwie so ein bisschen gruselig vielleicht ist, wenn man drüber nachdenkt, weil man muss halt erstmal Erben haben. Es gibt natürlich die Konstellation, über die man nachdenken kann, die, wie gesagt, ich sehr gruselig finde, wenn jemand keine Erben hat oder Wahrnehmungsberechtigten, ja. Und es kann ja auch sein, dass das irgendwie jemand anders weiß und sich denkt, ach, okay, dann nehmen wir von dem jetzt mal ein paar Bilder und machen mit dem mal irgendwie was Schönes und ja, dass dann vielleicht niemand überhaupt davon was mitbekommt und es auch niemanden gibt, der dagegen vorgehen könnte. Ansonsten ist es so, dass, also wenn ideelle Interessen verletzt werden von Verstorbenen, dann können Wahrnehmungsberechtigte dagegen vorgehen oder Angehörige. Das wäre bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen, was Unterlassungsansprüche angeht. Wenn die also sehen, dass eine verstorbene Person, dass von der das Abbild genutzt wird, um damit KI-generierte Inhalte herzustellen, dann können die vorgehen, dass das unterlassen wird. Ja, das ist die eine Sache. Und wenn vermögensrechtliche Interessen verletzt sind, das heißt, wenn so eine Zwangskommerzialisierung nach dem Tod stattfindet, das hat es zum Beispiel gegeben bei Marlene Dietrich. Das ist auch die bekannte dann Marlene Dietrich-Rechtsprechung. Nach dem Tod von Marlene Dietrich ist ihr Abbild genutzt worden für verschiedene Werbemaßnahmen. Dagegen können die Erben dann vorgehen. Das heißt, wenn man Erben oder Wahrnehmungsberechtigte oder Angehörige hat, dann ist man sozusagen, würde ich sagen, schon auf der guten Seite, weil die dann eben dagegen vorgehen können. Allerdings auch nur bis zu 10 Jahre nach dem Tod des Abgebildeten. Danach ist es dann auch so, dass die Erben oder Wahrnehmungsberechtigten das eben nicht mehr machen könnten. Und dann sozusagen die Persönlichkeitsmerkmale gemeinfrei sind auf eine gewisse Art und Weise. Ja, das ist die Schutzfrist, die im Gesetz vorgesehen ist. Und da gibt es auch viele, die das kritisieren und sagen, 10 Jahre sind zu kurz. Ich meine, um das auch nochmal zu sagen, das Gesetz, aus dem das folgt, das ist das Gesetz, was das Recht am eigenen Bild vorsieht. Das ist gemacht worden oder konzipiert worden, als Bismarck gestorben war. Ja, also da gab es so eine ganz bekannte Geschichte, dass Fotografen zum Totenbett von Bismarck vorgedrungen sind und dann den Leichnam fotografiert haben. Da hat man sich dieses Gesetz überlegt. Ich sage das deshalb, also dass heute natürlich ganz andere technische Möglichkeiten bestehen als ja vor über 100 Jahren, wo man eben ein Bild anfertigen konnte, was man dann hatte, was man aber nicht sozusagen bewegbar machen konnte oder irgendwie bearbeiten konnte nachträglich. Deswegen sehe ich da auch schon den Punkt, dass man sagen kann, heutzutage ist das vielleicht zu wenig.
Da haben wir dann noch eine Regelungslücke oder jedenfalls eine nicht mehr passende Regelung entdeckt. Dann ist natürlich naheliegend, dass man mit Blick auf 10 Jahre locker eine Datensammlung anlegen kann und dann, wenn es soweit ist, eine ganze Produktserie generieren oder wie auch immer. Digitalität ist ja auch viel leichter handhabbar und in viel größerem Maßstab zum Einsatz zu bringen. Das heißt, die Idee, die Geschäftsideen, die da mit verbunden sein können, sehen ganz anders aus. Das ist vielleicht auch nochmal eine Frage ans Recht. Diese Vorstellung, dass Fake ein Problem ist und wo so die Schmerzgrenzen beginnen für alle Beteiligten, die machen wir jetzt fest an so konkreten Situationen und Beispielen. Irgendwie spielt aber natürlich auch die Menge eine Rolle. Also ich sag mal, ein Internet mit 5% Fake ist irgendwie eine andere Welt als ein Internet mit 95% Fake, wo es ab und zu vielleicht mal was Richtiges gibt. Es gibt da vielleicht doch die Gefahr, dass nicht nur die einzelne Botschaft, sondern der ganze Kanal sozusagen in Gefahr gerät, dadurch, dass Deepfakes so leicht zu machen sind und ja auch kaum verschwinden, wenn sie mal in der Welt sind. Wie sieht denn da möglicherweise die Zukunft aus? Ist das aus rechtlicher Sicht auch nochmal ein Thema, dass die Glaubwürdigkeit ganzer Kommunikationsräume in Schwierigkeiten kommen könnte?
Ja, ich meine, es gibt ja Regelungen, dass man keine unwahren Tatsachen auf Plattformen zum Beispiel verbreiten darf oder beziehungsweise noch weiter gefasst rechtswidrige Inhalte. Das ist dann so, wie man das rechtlich bewerten würde. Also weil man natürlich rechtlich auch, würde ich sagen, aufpassen muss mit so Konzepten wie sowas wie Harmful Content, das ist auch sowas, was man manchmal hört und was in Zusammenhang mit diesem Digital Services Act relevant war, weil es dann natürlich sehr schwer ist zu sagen, was ist Harmful Content. Und auch bei KI-Einsatz würde ich sagen, dass es einfach sehr schwer ist, wo man dann die Grenze zieht, dass man sagt, das ist jetzt zu viel oder so und so viel können wir zulassen und da ziehen wir dann die Grenze. Und natürlich auch immer mit Blick einfach auf Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit von denen, die das teilen. Deswegen finde ich es rechtlich schon sinnvoll, dass man sagt, okay, man zieht die Grenze wirklich bei rechtswidrigen Inhalten und alles andere ist rechtlich gesehen in Ordnung, auch wenn wir es vielleicht nicht bejahen. Also, dass man das dann einfach auch natürlich also strikt trennen muss, auch wenn ich jetzt sozusagen als Mensch auch, also das sehr fragwürdig finde, dass ich dann als Juristin sagen würde, ja, aber wie, also wo soll man denn dann die Grenze ziehen? Und wir können rechtlich gesehen nur die Grenze bei rechtswidrigen Inhalten ziehen, weil wir sonst halt die Meinungsfreiheit dann auch wieder zu sehr einschränken würden. Bedenklich, ja, fände ich das durchaus auch. Ich hätte so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht auch wieder abflacht. Also weil das ja jetzt sicherlich für viele auch einfach noch aufregend und neu ist, dass es vielleicht nicht in der Tendenz weitergeht, wie viel es ist. Und dass vielleicht auch viele müde werden, was KI-generierte Inhalte angeht.
Vielleicht lebt es auch vom Kontrast, sodass ein Kanal, wo man ganz sicher weiß, alles ist da Deepfake, irgendwie reizlos wäre. Und ja, im Grunde ist der Witz, dass Deepfakes abweichen von der Erwartung, die man mitbringt.
Ja.
Um jetzt nochmal klarzumachen, so als Privatperson, die jetzt nicht Politikerin ist und mit einem gewissen Maß an Aufmerksamkeit auch unangenehmer vielleicht irgendwie leben muss. Also womit muss ich leben? Was würden Sie sagen? Was ist jetzt einfach die Realität der digitalen Kommunikation?
Wir ziehen ja so verschiedene Sphären beim Persönlichkeitsrecht. Also es gibt die Intimsphäre, wo ich sagen würde, das ist nicht okay. Also das würde nicht nur ich sagen, das sagt die Rechtsprechung, dass man da dann sagt, wenn die Intimsphäre betroffen ist, wie zum Beispiel bei solchen Deep Nudes oder Deep Pornografie, dass man sagt, okay, da ist man raus. Da gibt es auch keine Kunstfreiheit, die irgendwie abgewogen wird. Das ist rechtswidrig. Das ist schon mal die eine Grenze. Und dann würde ich sagen, jenseits von dieser Grenze, also da kommt dann die Privatsphäre von Personen. Da würde ich sagen, da macht man dann schon die Abwägung, vor allem mit der Kunstfreiheit. Die Kunstfreiheit ist aber auch, also natürlich nicht grenzenlos. Und zum Beispiel, wenn jetzt, ich sag mal, Schmähkritik einfach in künstlerische Form verpackt wird, das ist dann auch nicht mehr in Ordnung. Ja, also Schmähkritik, das ist auch so ein Schlagwort von der Rechtsprechung, wo es nicht mehr um die Auseinandersetzung mit irgendeiner Sache geht, sondern wo es wirklich nur noch darum geht, denjenigen zu diffamieren. Das ist auch nicht in Ordnung. Das ist auch eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Sonst würde ich sagen, ist das dann einzelfallspezifisch auch, wie weit die betroffene Person zum Beispiel in der Öffentlichkeit steht. Weil man natürlich sagen muss, also wie auch früher in der analogen Welt, wenn zum Beispiel Karikaturen angefertigt werden, um auf politische Missstände hinzuweisen, das ist natürlich auch wieder was, was in Ordnung ist. Wie gesagt, wenn es noch um eine Auseinandersetzung in der Sache geht mit einem bestimmten Missstand und nicht nur die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Das wäre so in der Privatsphäre und Sozialsphäre. Ja, da muss man dann noch ein bisschen mehr sozusagen hinnehmen. Wie gesagt, wie bei analogen Sachverhalten. Also insoweit ergibt sich da eigentlich nichts Neues. Ich würde sagen, was es vielleicht als einziges Neues gibt, dass man zugunsten der Betroffenen einbeziehen muss, wie gut einfach die Qualität ist von solchen KI-generierten Inhalten. Also dass auch natürlich früher bei Karikaturen, aber auch bei anderen Sachen, wenn man das irgendwie im Nachhinein bearbeitet hat oder sogar auch nur gezeichnet hat. Also dadurch ist man, denke ich, viel weniger betroffen, als wenn es KI-generiert ist, weil die Qualität einfach so gut ist.
Dieses Naturalistische ist einfach suggestiv und näher dran sozusagen.
Ja, das muss man den Betroffenen dann zugute halten und auf deren Seite sozusagen einstellen in die Abwägung.
Ist das eine Überlegung, die jetzt durch Deepfakes auch in die Rechtsprechung neu reinkommt? Weil früher war ja im Grunde so ein bisschen klar, dass es nicht wirklich aussieht wie das Original, egal wie gut jemand zeichnen konnte. Man hat immer irgendwie gesehen, am Ende ist es eine Zeichnung. Jetzt sieht man es halt nicht mehr unbedingt, das könnte ein Foto sein. Hat das irgendwie eine neue Formulierung provoziert?
Also noch nicht, weil es einfach noch ein bisschen dauern wird, bis wir da irgendwie Rechtsprechung bekommen. Es gibt jetzt, wie gesagt, diese erste Entscheidung zu der KI-Stimme, wo auch alle gleich ganz aufgeregt waren. Und dazu hat man dann auch sehr viel gelesen, so bei uns in rechtswissenschaftlichen Publikationen, weil das jetzt so ein erstes Urteil zu einer KI-generierten Stimme war. Wie das bei Abbildungen dann ist, wo das Recht am eigenen Bild betroffen ist. Also dazu gibt es schlicht noch nichts in Bezug auf KI-generierte Inhalte, aber ich kann mir vorstellen, dass das einbezogen wird in die Abwägung, auf jeden Fall. Also dass man da sagt, das verletzt die Betroffenen einfach mehr. Die Eingriffstiefe, würde man dann sagen, ist eine andere.
Wir hatten diese positive Möglichkeit der Lizenzierung besprochen. Gibt es dann auch umgekehrt eine Möglichkeit, irgendwie festzuhalten, zu verfügen, wirksam zu machen, dass man mit meinen Persönlichkeitsmerkmalen gar nicht mit KI-generierten Bildern arbeiten darf? Also sozusagen das Gegenteil von der Lizenz. Ich erlaube gar nichts, nicht mal das ganz Niedrigschwellige.
Also jetzt nicht sozusagen proaktiv. Also da müsste man dann also entweder warten, bis eine Verletzung eintritt, oder allenfalls, wenn man weiß, dass eine Verletzung droht, dann könnte man vielleicht einen vorbeugenden Unterlassungsanspruch geltend machen. Aber ansonsten also so vorsorglich, weil man müsste das dann ja praktisch gegenüber allen, also das würde irgendwie nicht funktionieren. Also leider, da müsste man dann sozusagen leider erst warten, bis eine Verletzung eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht.
Wir hatten ja immer mal wieder so fallen lassen, Rechtsdurchsetzung im digitalen Raum ist grundsätzlich irgendwie schwierig. Woher kommt das? Wie würden Sie das beschreiben? Und wie kann man sich vielleicht auch behelfen? Gibt es da Überlegungen, diesen Umstand aufzulösen? Der ist ja auch total unbefriedigend.
Ich ergänze vielleicht mal, das ist ja auch eine Kostenfrage. Also man muss nicht nur den Mut haben, zur Anwältin zu gehen, sondern man braucht dann auch Geld. Ich weiß nicht, ob man sich versichern kann oder sowas in der Art. Also wie sieht das praktisch auch in der Hinsicht aus?
Ja, also das finde ich ganz wichtige Punkte. Also wenn man jetzt als juristischer Laie betroffen ist, man weiß ja auch als juristischer Laie gar nicht, was ist noch in Ordnung und was nicht. Und ich finde die Kosten, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man natürlich, also bis man jetzt tatsächlich sich rechtlich beraten lässt, dann würde ich sagen, muss der Eingriff schon eine gewisse Eingriffstiefe haben. Und eben, man weiß ja nicht mal, ob man am Ende erfolgreich ist. Es kann auch sein, dass ein Gericht dann sagt, ach nein, das ist noch, das fasst noch die Kunstfreiheit, das ist doch in Ordnung. Ja, also das ist sicher ein ganz wesentlicher Punkt. Ich würde sagen, so Thema Rechtsdurchsetzung im Internet, dass vor allem zwei Aspekte problematisch sind. Einmal Stichwort Anonymität, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, dass man oft gar nicht weiß, gegen wen man vorgehen kann und dass es schon irre Kosten verursachen kann, sich einen Anwalt oder eine Anwältin zu nehmen, um überhaupt rechtlich so einen Auskunftsanspruch durchzusetzen. Das ist die erste Sache. Und wenn man dann den Namen hat, dann weiß man nicht mal, ob man durchkommt mit seinen rechtlichen Ansprüchen, die man geltend macht. Wie gesagt, weil vielleicht ist es dann doch von der Kunstfreiheit abgedeckt. Das andere Problem ist, denke ich, sicher das Thema so Verbreitungsgeschwindigkeit, weil man natürlich heutzutage auch so mit Thema, ich meine Screenshots, ja, irgendwie es können x beliebige Personen einfach Screenshots anfertigen und das weiter verbreiten und man kriegt es einfach, also es ist sehr schwer, solche Verletzungshandlungen wieder einzufangen. Bei Screenshots weiß man ja auch gar nicht, wo das dann inzwischen schon gelandet ist. Das ist nochmal was anderes, als wenn das geteilt wird über Plattformen. Dann könnte man theoretisch gegen die ganzen Nutzer wieder vorgehen, was aber natürlich auch sehr, sehr zeit- und kostenintensiv ist. Aber bei Screenshots zum Beispiel kommt ja noch das Problem dazu, man weiß gar nicht, wo die mittlerweile rumgeistern. Und aus diesen beiden Gründen denke ich, ja, das sind die großen beiden Probleme, was Rechtsdurchsetzung im digitalen Raum anbelangt, dass einfach, ich würde sagen, die Schwelle für die Betroffenen sicher sehr hoch ist, tatsächlich dann den Schritt zu machen und zu sagen, ja, dagegen möchte ich jetzt vorgehen.
Das klingt jetzt so ein bisschen so, als sei einfach unsere Form der Rechtsdurchsetzung überhaupt nicht passend für den digitalen Raum. Die Ansprüche sind da und der Wille und auch die gesetzliche Grundlage vielleicht, aber die Realität sieht einfach so aus, dass man es nicht schaffen kann. Muss man das jetzt einfach so hinnehmen oder gibt es da auch Überlegungen, vielleicht Prozesse zu entwickeln, die besser zur Digitalität passen?
Ja, das wäre nochmal ein eigenes Thema tatsächlich. Also ja, Rechtsdurchsetzung im digitalen Raum. Ich meine, es gibt natürlich das Thema Filter immer wieder, ja, dass man sagt, müssen Plattformen dann filtern auf rechtswidrige Inhalte, damit die gar nicht erst hochgeladen werden. Zum Beispiel, da würde ich dann aber sagen, okay, das geht eigentlich nicht oder das geht nicht, weil also erkennen Filter dann die Kunstfreiheit oder die Meinungsfreiheit? Also wahrscheinlich eher nicht oder nicht immer zuverlässig. Das kann dann zu einem Overblocking, wäre da dann das Schlagwort, führen von rechtmäßigen Inhalten. Das ist auch sehr gefährlich. Ja, ist einfach sehr, sehr schwierig tatsächlich. Für die Betroffenen kann das natürlich schrecklich sein. Aber ist, also wie gesagt, Filter, dagegen bin ich persönlich auch und halte ich auch für gefährlich. Also ja, das ist sicher eines der großen Probleme unserer Zeit, dass selbst wenn man dann Rechtsinstitute wie das allgemeine Persönlichkeitsrecht hat, die das eigentlich rechtlich erfassen, bestimmte Sachverhalte, und wo ich auch sagen würde, das Rechtsinstitut, das ist auch für unsere Zeit angemessen, aber die Rechtsdurchsetzung ist dann halt das Problem.
So ganz normale Beschwerdeverfahren gegen Plattformen, die sind jetzt nicht spezifisch auf Deepfakes irgendwie zugeschnitten, sondern das sind einfach Inhalte, die anstößig sind, die man nicht haben will, entweder weil man selber betroffen ist oder weil man sie insgesamt unmöglich findet. Gibt es da was Spezifisches jetzt durch Deepfakes oder ist das einfach das normale Umgehen mit der Schmerzgrenze sozusagen bei den Plattformanbietern?
Das wäre das normale Umgehen. Also das ist natürlich auch noch eine Option, dass man nicht immer gleich gerichtlich vorgehen muss, sondern dass man auch Beschwerdeverfahren da nutzen kann, die Plattformen haben für rechtswidrige Inhalte. Das kann natürlich auch schon helfen, klar. Ich meine, wir haben vorhin auch so über das Thema Schadensersatz gesprochen, wenn wirklich auch ein Schaden für die Betroffenen eintritt. Das müsste man dann schon gerichtlich geltend machen. Also klar, das ist was Betroffenen sehr helfen kann. Aber da hat man dann natürlich auch das Problem, okay, vielleicht ist dann, wenn der Inhalt runtergenommen ist, 2 Sekunden später der nächste Inhalt hochgeladen. Oder halt, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht hat jemand schon Screenshots gemacht und das irgendwie an riesige Personengruppen geschickt oder vielleicht wird es dann auf einer anderen Plattform noch hochgeladen. Also das ist einfach sehr schwer, ist allgemein im digitalen Raum, wie gesagt, solche Verletzungshandlungen wieder einzufangen, wenn die einmal losgetreten sind.
Da müssen wir uns damit jetzt erstmal so abfinden.
Ja.
Und damit ist dieses Digitalgespräch zu Ende. Und wir bedanken uns bei Viktoria Kretzig von der Goethe-Universität für dieses spannende Gespräch. Viele Grüße nach Frankfurt am Main. Und wie immer auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und die Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, hören wir uns in 3 Wochen wieder zur nächsten Folge des Digitalgesprächs, einem Podcast von CVD, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.